Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Ja, einen wunderschönen Wochenbeginn. Der Lockdown hat angefangen. Suse und Hajo Schumacher sitzen wieder in ihrer kleinen Kammer und bereiten sich auf tägliches Senden vor. Wie waren die letzten 24 Stunden, Sonnenschein?
Sehr ruhig. Ich habe Rechnung geschrieben. Das war eigentlich ganz vergnüglich und war einkaufen. Ich habe mir absichtlich den Montag quasi freigehalten.
Rechnung schreiben ist was Großartiges,
ja,
oder?
Ja, das ist wie belohnen.
Obwohl man hat ja noch gar kein Geld, aber es ist einfach nur dieses Gefühl von, ich habe was getan und
genau.
Hey und ach, ich kenne das. Und das und war alles? Nichts passiert sonst?
Ja, mein Eichelheer war morgens wieder da. Nee, ich war ja gar nicht viel draußen, also insofern konnte nicht so viel passieren.
Das ist ein interessantes Phänomen. Ich habe am Wochenende tatsächlich entgegen meiner eigenen guten Ratschläge eine Netflix-Kurzserie tatsächlich durchgeguckt, Barbaren. Und dieses Verhalten, was du da gerade zeigst, so in die Höhle kriechen, ich stelle bei mir fest, das ist ja das Schöne an diesem Podcast, dass man immer zur Selbstreflexion angehalten wird und ich entdecke so archaisches Verhalten auch bei mir. So, ich bin wachsamer, weißt du, so wenn so ein Germane durch den Wald geht, dann guckt er auch, wo kommt der Wolf her. Ich habe irgendwie das Gefühl von, oh, da ist ein äußerer Feind und man muss sich schützen, verteidigen, aufmerksamer sein. Ist das psychologisch nachvollziehbar, dass in so Angst- oder Stresssituationen der Mensch auf seine ureigensten Instinkte zurück?
Archaischen Instinkte? Ja, ich meine, ich kaufe ja auch Fett und Zucker, ja. Also das Mehl habe ich mir jetzt noch geklemmt, aber ich denke schon, dass das irgendwie unterbewusst eine Rolle spielt, aber ich kann dir das auch nicht genau erklären.
Auf jeden Fall kann ich Barbaren nur empfehlen für Menschen der eher unterkomplexen Unterhaltung, die es vielleicht auch mit der Historie oder mit der Ausstattung nicht so genau nehmen. Aber ich stelle mal wieder fest, wie ich auf so alte Geschichten, so Stammesgeschichten, Menschen in Fällen am Feuer. Das macht mich total an. Auch so Wikinger-Geschichten und so. Obwohl ich die gar nicht so beneide, weil ich habe immer das Gefühl, dass die nass feucht sind.
Sag einmal und sonst so, wie fandst du die?
Top-Interview-Frage. Ja, und sonst so? Ja, genau. Suse Töpperwien zum Thema erzähl doch einfach mal. Mir fällt gerade auch nichts ein.
Naja, das, was mich jetzt so beschäftigt ist, ich habe irgendwo gelesen, dass die Banken immer mehr Filialen schließen und dass das halt natürlich durch Corona nochmal bedingter ist, weil immer mehr Angestellte natürlich auch aus dem Homeoffice arbeiten können. Du kannst inzwischen auch bei einigen Banken nicht nur mit denen telefonieren, sondern auch skypen, also wenn du irgendwelche Anlagetipps brauchst. Aber gleichzeitig werden auch EC-Automaten immer weiter abgebaut und da frage ich mich, ist das jetzt die Vorbereitung auf die Karte oder was ist das?
Ich glaube, das ist einfach nur das Nachholen, was es in anderen Ländern, insbesondere auch skandinavischen Ländern, seit Jahren denn gibt, nämlich kontaktloses Bezahlen. Unsere Bank, selbst unsere sehr, ich möchte mal sagen, nicht super moderne Bank, bietet jetzt Google Pay an oder Apple Pay. Mhm. Das sind doch diese Bezahlmöglichkeiten, wo du dein Handy einmal nur irgendwo schnell davor hältst und so kleinere Beträge, so was man so im Späti für Zeitungen oder so schneller Einkauf im Supermarkt, so unter 20 Euro, die werden dann ganz unkompliziert und sehr viel schneller, als wenn man da in Pfennigstücken wühlt, abgebucht. Außerdem natürlich Übertragungswege.
Ich finde das ja haptisch immer ganz schön, aber ich bin da wahrscheinlich auch oldschool. Ich glaube, unser Sohn guckt mich auch manchmal ein bisschen komisch an, so nach dem Motto, wann kriege ich jetzt endlich mal eine Karte? Dann muss ich nicht immer mit diesen Geldscheinen rumrennen, wenn er denn welche hat.
Naja, die Karte
aber
hat
ich bin da ja so ein bisschen melancholisch. Also ich finde Geld ja was ganz Schönes, so auch klimpernd in der Tasche haben.
Die Karte ist vor allen Dingen tückisch, weil du denkst ja immer, da ist noch was drauf. Mhm. Also du siehst ja nicht, dass es die Karte schrumpft ja nicht. Das wäre mal lustig, eine Kreditkarte, die je nachdem, was da drauf ist, immer kleiner wird.
Ja.
Ein 100-Euro-Schein oder ein 10-Euro-Schein, da siehst du einfach, wie der weggeht.
Ja.
Und überlegst dir dann, wenn du vielleicht nur noch 2,13 Euro in der Tasche hast, so kaufe ich das jetzt oder nicht? Oder kaufe ich die billigere, kleinere Variante? Mhm. Mit einer Karte sitzt das Geld lockerer.
Ja.
Und das Interessante ist ja dieses, in meinem Buch habe ich dazu auch ein Kapitel, fällt mir jetzt gerade ein, dieses granulierte Bezahlen macht diese gute alte, ich glaube auch sehr deutsche Tugend des Sparens so schwierig. weil du mit ganz vielen verschiedenen Methoden, du hast deine EC-Karte, du hast dein Google Pay, du hast PayPal, du hast vielleicht noch irgendwas anderes, jetzt kommt Facebook noch mit einer eigenen Währung.
Ja, das finde ich alles schrecklich, aber ja.
Immer mehr so Arbeitsverhältnisse wie unsere, dass du also nicht mehr so ein, ich sag mal, so ein Monatsfixum kriegst und damit irgendwie klarkommen musst bis zum Ende des Monats. Das bedeutet ja, dass ich ein ökonomisches Verhalten habe, ne? Dass ich mir einfach Sachen überlege. Und Karte heißt, und das ist das wirklich Tückische dabei.
Aber da wirst du doch auch ausspähbar mit oder absolut. Noch viel, viel transparenter klar. als jetzt, wenn ich irgendwo Geld bezahlen kann, ja, also mit Geldscheinen bezahlen.
Im Guten wie im Schlechten. Also Geldwäsche ist deutlich schwieriger, Schwarzgeld verstecken ist deutlich schwieriger. Das findet das Finanzamt toll.
Ja.
Aber natürlich bist du auch komplett kontrollierbar. Die entscheidende Frage ist, ob du das nicht ohnehin schon bist, weil in deinem Handy sowieso das Allermeiste gespeichert ist. Aber nochmal ganz kurz, was mir neulich erstmal klar geworden ist, es gibt so eine ganz neue Form der Fintech-Startups, also so Finanzdienstleister, und die machen dann zum Beispiel so Kurzkredite. Mhm. Die sagen also, hey Kleiner, du kriegst doch nächste Woche wieder Taschengeld. Hier leihe ich dir jetzt 5 Euro, Klammer auf, zu einem fantastischen Zinssatz. Mhm. Du musst mir in 24 Stunden 6 Euro zurückgeben.
Ja.
Klingt jetzt gar nicht viel, aber in Prozenten wäre das super gigantisch. Und wenn du das so schnell so tick, 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 tick übers Handy machst, diese Mikrokredite zu Schweinezinssätzen, das ist auch wieder so ein Hammer, verliert so schnell den Überblick.
Mm.
Musst du mir was beichten oder warum fragst du nach Geld?
Nö, aber das fiel mir nur auf, dass ich hatte das irgendwie gelesen. Was mich auch beschäftigt ist, wenn wir jetzt hier in Deutschland so runterfahren, ne, mit dem Lockdown und andere Länder, wir haben ja zum Beispiel, gibt es ja Schweden oder so, das nicht so tun oder dann, oder in den USA oder was. Was bedeutet denn das? Letztendlich kriegst du das Virus ja überhaupt nicht in den Griff, weil du permanent um dich rum nach wie vor die Möglichkeit hast, dich wieder zu infizieren. Oder bin ich doof?
Nein. Deswegen gibt es ja zumindest mal den Versuch, EU-Lösungen zu haben. Auf der anderen Seite hast du auch so Domino-Effekte. Ne?
Ja.
Du siehst, dass die Österreicher jetzt nachziehen, die Franzosen sowieso schon.
Die Spanier.
So, und du hast inzwischen ja auch Erkenntnisse darüber, dass die Spätreagierer davon keine Vorteile haben. Also es ist ja nicht so, dass wenn du ganz besonders lange wartest, dann irgendwie belohnt wirst mit, keine Ahnung was, niedrigeren Zahlen oder einer florierenderen Wirtschaft. Da mache ich mir nicht so viel Sorgen. Was ich total interessant fand, war ein Interview mit unserem geliebten Professor Drosten zum Thema, wir müssen unsere Strategie ändern. Da dachte ich nur, oh Gott, wir haben jetzt noch nicht mal eine funktionierende Ampellösung für ganz Deutschland. Jetzt sollen wir schon wieder die Strategie ändern.
Und was meinte er?
Naja, das hat er vor den Ferien schon mal in der Zeit, in einem Zeitinterview gesagt, der Drosten, wir brauchen Corona-Tagebuch. Weil nämlich die Beobachtung folgende ist. Du bist infiziert, weißt es aber noch gar nicht, weil du überhaupt keine Symptome hast.
Ja.
Also du fühlst dich topfit, bist aber infiziert. Weiß.
Und dann kann ich ja schon andere anstecken.
Nee, dann kannst du nicht nur, sondern dann hast du die höchste Wahrscheinlichkeit, andere anzustecken.
Ja, klar.
Genau in dieser Phase, wo du noch nichts merkst, bist du Superspreader. Und dann erst kriegst du Symptome. Ersten Tag denkst du, ach komm, das ist der Wetterumschwung. Zweiten Tag denkst du, ja, ist vielleicht doch eine. Beim dritten sagst du dann, oh Scheiße, ist Corona. Also wenn es jetzt nicht ein harter Verlauf ist,
sag ich.
So, dann musst du erstmal einen Test kriegen, dann musst du erstmal das Ergebnis kriegen. Und Drosten sagt völlig zu Recht, von der Zeit, in der du wirklich infektiös warst, bis zu dem Moment, wo du wirklich positiv weißt, dass du es bist, bist du es schon gar nicht mehr.
Ja.
Das heißt, 2 Tage zurückzuverfolgen ist nicht der Punkt. Du musst 7, 8, 9, 10 Tage zurückverfolgen, um dieses Cluster zu finden.
Ja, wo war der eine? Weißt du noch, was du in den vor sieben Tagen
gemacht hast? Deswegen das Tagebuch.
Ja.
Deswegen tatsächlich das Tagebuch, wobei ich mir immer denke, warum haben wir diese App?
Ja.
Die müsste doch eigentlich eine automatische Tagebuchfunktion haben. Die könnte man doch um diese Rasterfahndung,
Clusterfahndung. Ja, aber wenn du nicht genug Leute hast, die diese App haben, dann kannst du auch nicht zeigen, wen du alles getroffen hast dann und dann.
In Japan,
ja.
In Japan jedenfalls, die handeln nach diesem Clusterprinzip, und es gibt jetzt auch erste japanische Studien über Verbreitung und wann wer wie infiziert, in Quarantäne lockt und so weiter. Und die haben das wohl sehr schlau hingekriegt. Und Professor Drosten sagte dann gleich mal wieder, Seitenhieb gegen meine Branche. Ja, wenn die Medien dann nicht wieder alles quertreiben und so, sagte er ganz empört.
Meinst du, dass es die Medien sind?
Naja, die Medien sind die alte Verstärkertheorie, machen natürlich Themen größer. Auf der anderen Seite finde ich das auch richtig. Ein Lockdown ist ein solcher Eingriff ins öffentliche und individuelle Leben, den muss man immer wieder begründen.
Ja, ja, genau. Das führt mich nämlich zu dem Punkt, der mich auch umtreibt, nämlich Frau Merkel, die ist ja heute nochmal vor die Presse getreten und hat ihre Maßnahmen nochmal erklärt. Mhm. Aber wenn ich mir dann andere Kommentare anhöre, die zum Beispiel Gastroschließungen für unverhältnismäßig halten, was ich im Übrigen nicht tue, weil ich, wenn ich mir vorstelle, ich sitze mit jemandem, der positiv ist, es aber noch nicht weiß, im Restaurant, ja, und selbst wenn man da lüftet oder so, kriegst du es ja trotzdem nicht ganz raus, das hatten wir ja auch schon, dann frage ich mich, ob das vielleicht schlecht kommuniziert ist, weil eigentlich sind die Sachen, diese Maßnahmen ja durchaus nachvollziehbar, aber ich habe so das Gefühl, die Menge an Menschen wächst, die das nicht mehr nachvollziehen kann oder will.
Ist ja auch schwer. Ich meine, du hast als Gastwirt oder Gastwirtin alles richtig gemacht.
Ja, vor allen Dingen
die Hygiene. Du hast deine Tische auseinandergezogen. Du hast vielleicht sogar deine Listen ordentlich geführt oder ein elektronisches Erfassungssystem. Du hast Heizpilze angeschafft, weil es hieß, komm, jetzt können wir wenigstens auf den Bürgersteig. Du hast dein Personal geschult, du hast Masken gekauft, du hast alles richtig gemacht. Und denkst, oh, jetzt läuft der Laden langsam wieder und dann heißt es buff Lockdown. Mhm. Ich verstehe, dass das echt schwer zu kapieren ist. Mhm. Nur wir haben auch alles richtig gemacht. Wir haben auch immer unsere Masken umgebunden und haben uns versucht, einigermaßen social distanced. Ja. So, wir können das ja im Prinzip auf einer kleineren Ebene auch sagen. Wir haben alles richtig gemacht und müssen jetzt trotzdem wieder in Lockdown.
Ja,
ja, ja. Ist so, weil es hat nicht gereicht. Und ich glaube, man muss den Gastwirten sagen, pass auf, wenn der Lockdown vorbei ist, dann sind eure Konzepte immer noch gut. Mm. Dann könnt ihr sofort wieder anfangen, weil ihr alles richtig macht.
Ja, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, Mann, hätten wir mal im Sommer schon ein bisschen weiter gedacht.
Ja, hätte.
Ja, ich weiß, das ist immer so ein blödes Totschlagargument, aber
das gilt für
hätte
die
man
Schulen.
Vielleicht ein paar Sachen besser bedenken sollen,
ja,
was denkst du?
Und waren nicht alle aufgeregt und waren nicht alle müde und waren nicht alle froh, wenn sie mal die Füße hochlegen konnten.
Ja, ja, klar.
Sorry, also ich meine, was haben wir denn ganz persönlich geändert und besser gemacht aus dem, was wir hätten lernen können? Haben wir uns über neue Methoden des Homeschooling informiert für den Fall, dass es die Schule denn? Ja, also.
Ja.
Ach, es stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es immer so einfach zu sagen, hätte man. Und dann stell mir vor, du hättest nach damaligen Erkenntnissen irgendwas gemacht, das hätte sich dann jetzt alles wieder als völlig falsch erwiesen.
Naja gut, okay, das ist ja aber Stochern im Nebel, das haben wir ja von Anfang an so, weil dieser Virus ja auch erstmal gar nicht so ganz klar war, wie der sich überhaupt verhält.
Immer noch
und was
nicht.
Das. Ich sehe nur, dass die tatsächlich die Bettenzahlen wieder steigen und ich sehe auch, dass das Alter wieder steigt, also…
Ja, ja, völlig, völlig richtig. Was mich ja umtreibt, und das finde ich auch richtig, die Beschwerde, die ja vor dem Lockdown durchaus häufiger zu hören war, auch von verschiedenen Fraktionen. Hey, was ist eigentlich mit dem Parlament? Wir sind die Volksvertretung und wir haben jetzt gerade eine reine Exekutiventscheidung. Mhm. So, also das heißt, Merkel plus Ministerpräsidenten, so von oben runter, ist das vom Parlament eigentlich alles ordnungsgemäß abgesegnet? Nein, ist es nicht.
Nee.
Weil du brauchst Tempo bei den Entscheidungen und ein Parlament ist eher eine Entschleunigungsinstanz. Aber ich finde es total richtig zu sagen, wir müssen unsere demokratischen Prozesse auf den Prüfstand stellen.
Ja,
so wie Amerika mit ihrem bescheuerten Wahlrecht.
Ja.
Ja? Man kann auch eine Demokratie renovieren und ich würde mich total freuen, wenn es nach diesem Ganzen oder auch meinetwegen noch mitten in der Pandemie, hätte man so ein Kontrollgremium aus so alten, gestandenen Verfassungsrichtern und die würden einfach mal ein paar Vorschläge erarbeiten, wie kann man das Parlament trotzdem noch mit einbeziehen und so.
Ja, oder wie kann man auch Entscheidungen womöglich transparenter machen oder Herr Schäuble hat ja jetzt auch die Bürgerbeteiligung nochmal ins Spiel gebracht.
Ja, das ist so ein bisschen wie Mallorca 17. Bundesland, kannst du auch immer wieder fordern.
Ja,
klingt
egal.
Auch so gut.
Es klingt gut auf jeden Fall. Ich habe noch was Schönes, da habe ich mich nämlich wieder drüber gefreut, aber du weißt ja, Natur.
Was mit Tieren?
Ja, fast. Im Süden von Albanien gibt es einen einzigartigen Wildfluss, der nicht begradigt ist, der nicht umgebaut ist, in dem eine Fischart lebt, die gibt's gar nicht woanders und sehr artenvielfältig auf 270 Kilometer. Mhm. Und der albanische Präsident, okay, der will nächstes Jahr auch wieder gewählt werden, hat jetzt darüber nachgedacht laut, ob das nicht der erste europäische Wildfluss-Nationalpark werden kann. Was großartig wäre, weil es gibt da schon zwei Staudammpläne und wir wissen ja aus China, dass Staudämme zu bauen nicht immer die beste Lösung fürs Klima und für die Artenvielfalt und
für die Menschen, die da
für die Menschen sowieso nicht ist. Und jetzt hoffe ich immer ganz stark, dass da die Umweltschützer sind da wohl schon dran und es gibt auch Biologen, die forschen, weil unter anderem der Wolfsbarsch, wir essen ja auch alle gerne Fische, den Fluss hoch wandert von der Adria zur Quelle, die irgendwo in Griechenland liegt. Ich hoffe.
Zumal Albanien ja tatsächlich so noch
relativ unberührt ist.
Geheimes Urlaubsziel von mir ist. Es gibt einmal den Peaks of the Balkan, das ist so ein Wanderweg, der geht über die Gipfel, Balkangipfel.
Ja.
Und seitdem wir in Montenegro am Skutari Lake waren, wissen wir auch, wie es da aussieht. Also auf der anderen Seite ist ja schon Albanien. Vor oder nach Georgien, wir wollen sehen.
Fjosa heißt der Fluss. Und ich habe mit dir heute außerdem noch Schriftsteller mit Tee mitgebracht.
Ich hatte gestern schon T.C. Boyle.
Ja, toll. Ich habe Theodor von Tane, um mal die wegen Vornamen Tane, ne? zu wecken. Ja, wegen Theodor.
Gut, Hugo von Hofmannsthal ist auch ein Tee drin.
Georg Tabori, Tannhäuser, da war ich echt ein bisschen irritiert, Tannhäuser, weil ich kenne das nur als Opa. Ja. Aber der hat etwa von 1205 bis nach 1266 gelebt. Ich habe das aber nicht weiter recherchiert. Mhm. Hans Tesch, Ludwig Thoma und dann bin ich über eine Schriftstellerin gestolpert, die ich auch nicht kannte, Sophie Tieck. Die hat gelebt und ist geboren 1775 in Berlin und ist gestorben 1833 in Reval und hatte ein ganz bewegtes Leben, weil sie durfte nämlich, ihre Brüder sind Ludwig Tieck, den kennt man auch als Dichter, und dann hatte sie noch einen Bildhauer Bruder, der auch relativ berühmt war, Friedrich Tieck.
Und Wilhelm Tieck war
auch was in der DDR. Nur sie durfte nicht aufs Gymnasium gehen und hat sich das also alles selber beigebracht. Hat dann nach drei Kindern die Scheidung von ihrem ersten Mann eingereicht, ist quer durch Europa gereist, hatte eine Liaison mit August Wilhelm Schlegel. Und,
sag mal, was erzählst du da?
Ja, und dann hat dann noch einen Karl Gregor von Knorring geheiratet. Und die hat gesagt, alle Widersprüche im Leben und im Menschen sind nur scheinbar. Und könnten wir wie ein Gott auf alle heruntersehen und sie alle verstehen, so würden wir unsere Augen von keinem mit Widerwillen wenden.
Aha, das heißt, alle Menschen sind gut oder sowas?
Könnte man so oder so lesen. Ich fand das irgendwie passend gerade, auch jetzt für diese Zeit, wo es eben auch so unterschiedliche Meinungen gibt und wo ich auch denke, wir sollten alle auch nach wie vor kritisch bleiben, auch wenn uns vielleicht von jemandem anders die Meinung nicht so passt, zu akzeptieren, dass es eben nicht nur eine Wahrheit gibt.
Also ich habe noch Thomas Mayer, den kennt man, ich glaube ein Schweizer, dann gibt es noch Hunter S. Thompson.
Oh ja.
Und Thomas Mann.
Das ist wieder der Vorname. Ja, okay. Ja. Wir hatten ihn, glaube ich, auch schon bei M. Ich habe nämlich was vorgelesen aus seinem Werk.
Ich habe gezogen das Kärtchen Gehorsam. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich gesagt habe, dass ich Gehorsam immer so ein bisschen zwiespältig finde, weil das ist so blinder Gehorsam.
Ja, mir fällt da auch ein, dass es Menschen gibt, die ja durchaus Corona-kritisch sind und die auch häufiger als Totschlagargument bringen, ja, du bist ja so gehorsam, du machst wohl alles, was der Staat sagt und so. Und ich,
wo kommt das her? Gehorsam? Das heißt so, man hört, ne? Man hört so aufs Wort, ja, Gehorsam. Also ich sehe da immer so oben, unten. Ich sehe immer den Befehlenden oder die Befehlende und Befehlsempfänger. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn du ungehorsam bist, wird es immer sanktioniert. Mhm. Also es ist immer auch so Straf. Ich weiß nicht, was sagt das Buch? Ja, das Buch hat jetzt die Chance, es zu retten.
Es hat auch was mit Disziplin, sehe ich gerade. Also welcher Teil von dir bestimmt dein Leben? Achte auf dein inneres Wissen. Folge deinen tiefsten Impulsen mit Disziplin und Entschlossenheit. Also heute hinterlässt mich das so ein bisschen ratlos. Da besinne ich mich doch lieber auf meine Stoiker und habe noch einen von Seneca. Von der Ruhe des Gemüts. Achte darauf, Schwierigkeiten zu durchdenken. Harte Zeiten können gelindert werden. Engpässe können überwunden werden. Schwere Last kann an Gewicht verlieren, wenn man weiß, wie der richtige Druck auszuüben ist.
Ich übe derweil das Einblenden. Wir wünschen euch gelingende 24 Stunden.
Bis morgen.
Tschüss.
Morgenpost.